Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio, schönen guten Abend. Klar ist, es ist nicht klar, wie der von Bundeskanzler Scholz proklamierte Doppelwumms konkret aussehen soll und wie genau er finanziert werden soll. Gestern haben sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder und Spitzen der Bundesregierung getroffen. Es ging um hohe Energiepreise, um Entlastungspakete und deren Finanzierung. Konstruktive Beratungen seien es gewesen, so der Bundeskanzler im Anschluss. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Kompromissbereitschaft der Bundesregierung vermisst. Vielmehr konkrete Ergebnisse konnte keiner der Beteiligten bekannt geben. Die Debatte geht weiter, wie die neuen 200 Milliarden Euro umfassenden Maßnahmen zur Entlastung von BürgerInnen und Unternehmen aussehen sollen und wie die Finanzierung zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden kann, aufgeteilt werden soll. Volker Findhammer fasst die Stimmen dazu von heute zusammen.
Natürlich wäre eine Einigung besser gewesen. Daran besteht auf beiden Seiten, also beim Bund und in den 16 Bundesländern, kein Zweifel. Aber noch sind wesentliche Fragen offen, wie etwa die geplante Gaspreisbremse, betonte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Morgen im Deutschlandfunk. Und deshalb könne es derzeit auch nicht schneller gehen.
Ich finde, das ist ein durchaus normaler Prozess. Wenn es um viele Milliarden Euro geht, dann verhandeln Bund und Länder natürlich hart, wer die Kosten tragen muss.
Aber schon im Nachsatz wird deutlich, dass sich die Länder hier in einer anderen Rolle wiederfinden als der Bund.
Die Argumentation der Länder ist ja auch klar. Wir erkennen an, wir müssen einen fairen Anteil leisten. Wir erkennen auch an, dass der Bund eine Menge machen muss. Wir sagen aber auch, der absolute Löwenanteil der Krisenfinanzierung, der muss vom Bund getragen werden.
Diese vorsichtige Rücksichtnahme auf den Bund reicht den unionsgeführten Bundesländern aber nicht hin. Deren Argumentation hatte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz vorgegeben, der gleich nach dem Treffen von einem Abend der verpassten Chancen sprach, weshalb Bürger und Unternehmen weiter auf konkrete Antworten warten müssten, wie sie angesichts der hohen Energiepreise entlastet werden können. Das betonte am Morgen im ZDF auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im Blick auf die Gaspreisbremse.
Wir haben erwartet eigentlich gestern, dass klar ist, wie die funktionieren soll, auf welchem Preis wollen wir uns hinbewegen in der Zukunft, damit Wirtschaft weiter möglich ist, damit die Verbraucher entlastet werden. Da das gestern überhaupt nicht zu diskutieren war, fiel die Voraussetzung weg, um sich zu einigen, beispielsweise für das Wohngeld oder für andere Themen, weil man ja gar nicht weiß, welche Entlastung wird kommen.
Allein dieses Problem war gestern noch nicht zu lösen, weil die Kommission für die Gaspreisbremse sich noch auf kein abschließendes Modell festgelegt hat und dort mögliche Varianten und deren Auswirkungen noch besprochen und berechnet werden. Frühestens Anfang kommender Woche dürfte da ein Ergebnis vorliegen. Nach dem Dilemma mit der Gasumlage soll bei der Gaspreisbremse jedoch ein weiterer Schnellschuss ohne dauerhafte Wirkung vermieden werden. Kritik kommt auch vom Deutschen Städtetag und den Kommunalverbänden. Man vermisse ein klares Signal zur richtigen Zeit, sagt der Städtetagspräsident Markus Lewe den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und im ZDF sprach auch der Mainzer Oberbürgermeister und Vorsitzende des Verbands der kommunalen Unternehmen Michael Ebeling von einem unzureichenden Ergebnis.
Trotz vieler versprechender Ansätze, die gestern auch gezeigt worden sind, im Hinblick auf Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, im Hinblick auf Schutzschirm auch für die kommunalen Versorger, die Stadtwerke, um sich stabil zu halten in dieser wichtigen Krise. Aber das muss jetzt in den nächsten Tagen, nicht in den nächsten Wochen umgesetzt werden.
Eine schnellere Umsetzung fordert im Deutschlandfunk auch der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Achim Derks, im Blick auf die Unternehmen in Deutschland.
Die Zeit läuft uns davon. Wir haben bis in den Sommer hinein ja auch in weiten Teilen nahezu verleugnet, dass es in der Industrie wirklich zu gravierenden Problemen kommt. Und von daher sind die Unternehmen zum Teil wirklich verzweifelt, weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen.
Ohne Frage ist die Gaspreisbremse der zentrale und gewichtigste Teil der Entlastungen, die zwischen Bund und Ländern verhandelt werden. Aber darüber hinaus geht es, wie etwa beim Wohngeld, auch um zukünftige dauerhafte Lasten, deren Finanzierung gesichert werden muss, weshalb am Ende keine Seite um einen Kompromiss herumkommen werde. Das betont der Bremer Sozialdemokrat Bovenschulte am Morgen im Deutschlandfunk und das mit einem gewichtigen politischen Argument.
Jeder, der nachher einem Entlastungspaket nicht zustimmt, der gerät ja auch unter Druck. Die Konsequenz wäre ja, dass die Hilfe nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Und das ist ja auch kein politisches Erfolgsrezept.
Der Bericht von Volker Findhammer. Die hohen Preise für Energie, sie betreffen nicht nur Deutschland, sie betreffen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Brüssel und in anderen Hauptstädten des Kontinents ist in den vergangenen Wochen immer wieder von europäischer Solidarität gesprochen worden. Politiker und Politikerinnen haben sie eingefordert, Zusammenhalt in der Krise ist die Idee. Gleichzeitig versuchen viele Regierungen ganz individuell in ihren Ländern die Preise zu begrenzen, BürgerInnen und Unternehmen zu unterstützen, zu entlasten. Um europaweite Solidarität und nationalstaatliche Maßnahmen vereinen zu können, dafür braucht es Gespräche unter den Mitgliedstaaten. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu Besuch beim spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Es soll bei dem Treffen ganz grundsätzlich um die deutsch-spanischen Beziehungen gehen. Die gehen gerade aber kaum, ohne über die Energiekrise zu sprechen. Gudula Geuter ist bei der Reise des Bundeskanzlers mit dabei.
Es sind die zweiten Regierungskonsultationen, nach denen mit Indien, die Olaf Scholz führt, und sein halbes Kabinett begleitet ihn. Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Außenministerin Annalena Baerbock sind unter den neuen Kabinettsmitgliedern, die sich mit ihren spanischen Kollegen im galizischen A Coruña besprechen. Ein etwa 20-seitiger Aktionsplan, den Scholz mit Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez beschließen will, steht teilweise im Zeichen der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. In unmittelbarer Nähe des LNG-Terminals am Tagungsort dringen Scholz und Sanchez auf die Fertigstellung der Midcat-Pipeline, die erst Gas und, so die Hoffnung, später grünen Wasserstoff nach Mitteleuropa bringen soll. Während Frankreich das Projekt blockiert, spricht Olaf Scholz in der spanischen Zeitung El País von einem wichtigen Schritt. Im Aktionsplan machen Deutschland und Spanien deutlich, dass sie auf Druck aus Brüssel hoffen. Auch eine engere Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen steht auf der Agenda. Um die Frage, wie konkret dabei auch das gemeinsame Raketenabwehrsystem Thema ist, herrschte am Nachmittag noch Verwirrung. Die Vereinbarungen sollen aber weit über solche Fragen hinausgehen. Die beiden Staaten und die sozialdemokratisch geführten Regierungen betonen ihre Gemeinsamkeit und wollen voneinander lernen, von Erfahrungen in der feministischen Außenpolitik bis zum Mindestlohn.
Getting Britain Moving heißt übersetzt in etwa Großbritannien in Bewegung setzen. Das ist der Slogan des Parteitags der Konservativen im Vereinigten Königreich. In Bewegung habe die britische Regierung tatsächlich schon einiges gesetzt, so kommentiert es die Zeitung The Guardian. Zum Beispiel die Umfragewerte der Regierungspartei und ihrer Premierministerin Liz Truss, die seien in Bewegung und zwar steil nach unten. Ein Grund dafür könnten Unstimmigkeiten innerhalb der Tory-Partei sein. Steuersenkungen sollen die britische Bevölkerung und britischen Unternehmen entlasten und die Wirtschaft ankurbeln. Wie sie finanziert werden sollen, ist noch offen. Trotz Kritik an ihr selbst und den Unstimmigkeiten in ihrer Partei. Premierministerin Liz Truss will Großbritannien aus der Krise führen. Das hat sie auf dem Parteitag verkündet. Wie? Das berichtet Christoph Brössel aus London.
Wachstum. Mit diesem einen Wort lässt sich die Strategie von Liz Truss beschreiben. Ihre Idee von einem Regierungsprogramm, aber auch der Plan, um die Partei hinter sich zu vereinen. Auf dem Parteitag in Birmingham machte sie noch einmal deutlich, um was es ihr geht als Premierministerin.
I have three priorities for our economy. Growth, growth and growth.
Sie habe drei Prioritäten für die Wirtschaft. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Jeder solle ein Stück vom Wachstum abbekommen, führte sie aus.
Growth means more money in people's pockets.
Wachstum bedeutet mehr Geld in der Tasche, Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, Menschen können sich sicher fühlen und ihre Pläne und Träume erfüllen.
Growth helps people fulfill their hopes and their dreams.
Um das Wachstum zu fördern, hatte Finanzminister Kwasi Kwarteng vor 10 Tagen ein ganzes Bündel an Steuersenkungen verkündet. Die Grunderwerbssteuer soll sinken, der Eingangssteuersatz bei der Versteuerung von Einkommen auch, ebenso wie die Unternehmenssteuer. Eine Reduzierung des Spitzensteuersatzes nahm die Regierung bereits zurück. Bei diesem Punkt hatte es Streit innerhalb der Partei gegeben. Einige konservative Abgeordnete hatten gedroht, im Parlament gegen die Steuersenkung für Reiche zu stimmen.
The fact is that the abolition of the 45p tax rate became a distraction from the major parts of our growth plan. That is why we're no longer proceeding with it. I get it and I have listened.
Sie habe die Kritik vernommen und verstanden. Liz Truss kündigte außerdem eine strenge Haushaltspolitik an, untermauerte ihre Ankündigung jedoch nicht.
We will keep an iron grip on the nation's finances. I believe in fiscal responsibility. I believe in getting value for the taxpayer. I believe in sound money and a lean state.
Die Finanzmärkte waren in den vergangenen Tagen vor allem wegen der hohen Kosten für Steuersenkungen und einen Energiepreisdeckel in Turbulenzen geraten. Angaben darüber, wie beides finanziert werden soll, machte Truss auch heute nicht. Die Regierung will genaueres Ende November bekannt geben. Truss wollte in einem Interview nicht zusagen, dass Sozialleistungen im Rahmen der Inflation steigen sollen. Das wiederum kritisierten zahlreiche konservative Politiker. An dieser Stelle deutet sich an, dass es insgesamt um die Finanzierung und nötige Einsparungen weiteren Streit in der Partei geben könnte. Auf dem Parteitag hatte es viel Kritik gegeben. Der ehemalige Brexit-Minister David Frost sagte, Truss habe einen schwachen Start gehabt. Innenministerin Braverman sagte, sie sei enttäuscht, dass einige einen Putsch inszeniert hätten, um die Absenkung des Spitzensteuersatzes zu verhindern. Und die sonst so regierungstreue Zeitung Daily Mail titelte angesichts der Turbulenzen in der Partei an die Adresse der Premierministerin, bekommen Sie das endlich in den Griff. Angesichts desaströser Umfragewerte für die Konservativen waren viele Delegierte enttäuscht, so wie John Howard. Sie hat noch nichts abgeliefert, das ist ein Albtraum. Für einiges ist sie verantwortlich, für anderes nicht. Wir müssen uns jetzt hinter ihr vereinen, denn eine Labour-Regierung ist eine ernste Situation für das Land.
Christoph Brössel berichtete über den Parteitag der Konservativen in Großbritannien und den Plänen von Premierministerin Liz Truss, das Vereinigte Königreich aus der Krise zu führen. Über diese Pläne und den Parteitag der Tories habe ich vor der Sendung mit Nikolai von Ondarza gesprochen. Er ist Forschungsgruppenleiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Schwerpunktthemen Europäische Union und Großbritannien. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie groß die Verunsicherung bei den britischen Konservativen ist.
Die ist schon sehr, sehr groß, die Verunsicherung. Liz Truss hat sicherlich den schlechtesten Start einer Premierministerin in der jüngeren britischen Geschichte hingelegt, mit einer faustdicken Wirtschaftskrise, die sich zwar jetzt beruhigt hat, aber sich zu einer politischen Krise entwickelt hat, weil ihre Partei sich auf dem Parteitag als völlig zerstritten präsentiert hat und Labour in den Umfragen führt, wie seit den Tagen von Tony Blair nicht mehr.
Und was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum diese politische Krise sich jetzt so zugespitzt hat, könnte man fast sagen?
Es gibt im Grunde zwei Gründe. Der erste Grund ist eben diese Wirtschaftskrise, die Liz Truss und ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng mit den hohen Steuerkürzungen ausgelöst haben, diesem Vertrauensverlust in das britische Pfund, der sich auch in der Bevölkerung niederschlägt. Und der zweite Grund ist, dass Liz Truss für diese radikale Agenda eigentlich nicht die richtigen Rückhalt in der Fraktion hat. Wir müssen dran denken, beim parteiinternen Wahlkampf war sie eigentlich nur die zweite Wahl und es war letztlich die Basis, die sie gegen den Willen der Abgeordneten durchgedrückt haben.
Das heißt, Sie sagen, was sie bisher gemacht hat, reicht nicht aus. Haben Sie das Gefühl, sie konnte jetzt beim Parteitag aber für sich punkten mit den Plänen, die sie vorgestellt hat?
Ich glaube, sie konnte heute zumindest mit ihrer Rede ein bisschen Ruhe in die Partei reinbringen. Sie hat sich ja klar auf diese Botschaft fokussiert, wir wollen mehr Wachstum, aber wir werden darauf achten, dass er auch finanziert werden kann. Und das ist zumindest erstmal bei der Partei gut angekommen, aber ihr stehen jetzt harte Wochen bevor, denn sie muss bald mit ihrem Finanzminister einen ausführlichen Haushalt vorstellen, der dann auch die Märkte überzeugt. Und dafür braucht sie zweitens die Mehrheit in der eigenen Fraktion, um dann auch die schmerzhaften Entscheidungen durchsetzen zu können, zum Beispiel Kürzungen bei Sozialleistungen, um diese Steuerreduzierung überhaupt finanzieren zu können.
Sie haben es gerade angesprochen, Liz Truss hat heute proklamiert, Wachstum, 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 das ist das, was sie für Großbritannien will. Kann sie das denn umsetzen? Kann sie die britische Wirtschaft wachsen lassen?
Das ist sehr fraglich, ob sie dafür den politischen Rückhalt hat, denn sie ist ja nicht durch eine Wahl Premierministerin geworden, sondern dadurch, dass Boris Johnson zurückgetreten ist. Und viele seiner Wähler waren eigentlich ehemalige Labour-Wähler, die eine andere Wirtschaftspolitik wollen. Und dementsprechend kommt sie zwar mit ihrer Aussage Wachstum, Wachstum, Wachstum und dafür Steuersenkungen bei der konservativen Basis an, bei vielen Wählern aber nicht. Und deswegen haben auf dem Parteitag schon viele Parteigranten ihr gesagt, Vorsicht, damit kommst du nicht durchs Parlament. Ich bin also sehr skeptisch, dass sie das im Herbst und Winter durchsetzen kann.
Und überhaupt der Rückhalt in ihrer Partei, Sie haben es angesprochen, wie ist der zu beurteilen und wie wird der vor allem sich in Zukunft entwickeln?
Ihr Rückhalt ist schwach. Sie hat eine schwache Legitimation, weil sie eben nur die zweite war bei den Abgeordneten. Und bei der Parteibasis hat sie noch nicht mal die absolute Mehrheit bekommen, also deutlich weniger als beispielsweise Boris Johnson oder Theresa May vor ihr. Das Einzige, was für sie spricht, ist, dass die Konservativen gerade schon einen Premierminister gestürzt haben und die nächsten Wahlen erst in 2 Jahren sind. Und sie können sich eigentlich nicht leisten, Liz Truss jetzt sofort wieder vom Thron zu stürzen. Das heißt, sie werden erstmal versuchen, mit ihr zu arbeiten, aber einen Vertrauensvorschuss oder, wie man in Großbritannien sagt, eine Honeymoon-Phase, die normalerweise ein neuer britischer Premierminister hat, der ist bei ihr völlig ausgeblieben.
Die Umfragewerte bezogen auf die Tory-Partei und auch auf die Premierministerin Liz Truss, die sind schlecht, so wird berichtet. Sie haben selber gesagt, die Partei ist, gelinde gesagt, womöglich ein wenig zerstritten. Wie kann aus dieser Gemengelage trotzdem funktionierende politische Arbeit für die Premierministerin, für die amtierende Regierung heraus funktionieren?
Das ist sehr schwer, denn schlecht ist noch gelinde gesagt freundlich für die Konservativen. Die Briten, die haben ja ein Mehrheitswahlrecht und bei einzelnen Umfragen steht Labour über 50%. Wenn sich das in einer Wahl widerspiegeln würden, dann würden die Konservativen von aktuell 360 auf etwa 80 bis 100 Abgeordnete runterfallen. Das ist für die Partei also katastrophal. Und dementsprechend ist der Druck sehr, sehr groß. Was ihr jetzt gelingen müsste, wäre erstmal Ruhe in die Partei reinzubringen, Ordnung ins Kabinett, was sich gegenseitig angegriffen hat, und dann den Rückhalt in der Partei zu kriegen für ihre Finanzierungspläne. Gelingt ihr das nicht, dann steht sie wirklich schon diesen Winter mit dem Rücken zur Wand.
Und es ist ja immer schwierig, in die Glaskugel zu schauen, aber kann ihr das überhaupt gelingen?
Ich glaube, das, womit sie am meisten punkten kann, ist, dass sie sagen kann, ihr habt keine Alternative. Ihr habt mich gewählt, zumindest die Parteibasis, und jetzt müssen wir nach vorne gehen. Und wenn sie es damit schafft, ihre Fraktion zu überzeugen, ihr zumindest ein bisschen zu helfen, um diese Steuerkürzungen durchzusetzen und die Märkte ihr das abkaufen, dann kann sie sich in das neue Jahr retten. Wenn ihr das nicht gelingt, dann wird es ihr trotz dieses sozusagen schwierigen Situation, dass die Konservativen es eigentlich sich nicht leisten können, sie nochmal abzusetzen, wird es für sie sehr, sehr schwer, wirklich bis ins nächste Jahr erfolgreich zu regieren.
Und jetzt haben wir viel über den Rückhalt in der eigenen Partei für die Premierministerin gesprochen. Kann sie denn schaffen, auch in der Bevölkerung wieder mehr Rückhalt zu bekommen?
Zumindest nicht unmittelbar. Wir haben ja schon drüber gesprochen, die wirtschaftliche Situation ist sehr schwierig und die Auswirkungen ihrer Politik spiegelt sich schon im Portemonnaie der Briten wider. Beispielsweise sind die Hypothekzinsen drastisch gestiegen innerhalb der letzten Wochen. Und in Großbritannien werden Hypotheken in der Regel alle 1 bis 2 Jahre erneuert. Das heißt, es spiegelt sich direkt im Portemonnaie der Bevölkerung wider. Die Wette, die sie allerdings eingeht, ist, dass die Wahlen sind erst 2024, dass wenn ihre radikale Wirtschaftsagenda bis dahin tatsächlich wirtschaftlichen Erfolg zeigen würde, dass dann die Bevölkerung ihr, wie damals Margaret Thatcher, tatsächlich Recht gibt und sagt, das Risiko hat sich ausgezahlt. Nach dem aktuellen Stand steht sie aber in den Umfragen wirklich schlechter da als jeder britische konservative Premier vor ihr. Das heißt, sie hat einen sehr, sehr langen Weg nach oben, um die britische Bevölkerung wirklich von dieser Strategie zu überzeugen.
Sie haben es vorhin schon selbst angesprochen, Liz Truss wurde von ihrer Partei nicht direkt von den Wählerinnen und Wählern ins Amt gehoben. Ist das auch ein Thema, was für sie schwierig, also sozusagen ein schwieriger Start ist, ein schwieriger Startpunkt?
Das ist für sie vor allen Dingen deswegen ein schwieriger Startpunkt, weil sie keine demokratische Legitimation für ihre radikale Agenda hat. In Großbritannien wird sehr viel Wert auf das Wahlprogramm der gewinnenden Regierungspartei gewählt. Und Boris Johnson ist mit einem Wahlprogramm angetreten, wo er den Brexit gestalten wollte für die ehemaligen Labour-Wähler und für die jetzt sehr liberalen wirtschaftlichen Konservativen. Liz Truss konzentriert sich nur auf diesen Teil und hat viele Teile des eigentlichen Wahlprogramms von Boris Johnson wieder über Bord geworfen. Und das wird ihr schon in Interviews in Großbritannien vorgeworfen, dass sie für ihre radikale wirtschaftliche Agenda eigentlich eine neue Wahl bräuchte mit eigener demokratischer Legitimation. Denn das Wahlprogramm, mit dem Boris Johnson diese absolute Mehrheit gewonnen hat, die gibt diese Legitimation für Liz Truss nicht her.
Kurzum, zum Abschluss kann man sagen, es wird schwer für die Premierministerin Liz Truss und ihre regierende Partei, die Tories?
Es wird sehr schwer für sie. Sie ist jetzt eigentlich schon sehr stark angezählt und geschwächt. Ich glaube, dass sie sich noch bis ins nächste Jahr retten wird. Aber es wird ihr schwer fallen, weitergehende Reformen tatsächlich auf dieser Basis in der eigenen Fraktion und im Parlament durchzusetzen.
Gesprochen habe ich mit Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die ukrainische Armee scheint, Berichten zufolge, weiter von der russischen Armee besetzte Gebiete zurückzuerobern. Das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass Stellungen gehalten und Angriffe abgewehrt werden konnten. Ein eindeutiges Bild der Kampfhandlung ist aus der Ferne schwer festzustellen. Fest steht, die Kämpfe gehen weiter. Und weiterhin haben diese Kämpfe direkte und indirekte Auswirkungen über die ukrainischen Landesgrenzen hinaus. Die Europäische Union hat sich auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Mit dem 8. Sanktionspaket der Staatengemeinschaft soll unter anderem Russlands Ölsektor getroffen werden. Wie die Europäische Union in Zukunft auf die gestiegenen Energiekosten reagieren wird, ob es EU-weit einheitliche Maßnahmen geben wird, dazu gibt es noch keine Einigkeit. Kommissionschefin Ursula von der Leyen knüpft einen einheitlichen Preisdeckel für Gasimporte in die EU beispielsweise an Bedingungen. Peter Kapern berichtet.
15 Mitgliedstaaten hatten die EU-Kommission vor einer Woche ultimativ aufgefordert, einen Preisdeckel für alle Gasimporte in die Europäische Union zu verhängen. Nach ihrem heutigen Auftritt im Europaparlament war klar, Ursula von der Leyen kommt diesen Forderungen nur ein kleines Stück entgegen. In einem Brief an die Staats- und Regierungschefs, die sich noch diese Woche in Prag treffen, wolle sie einen Fahrplan präsentieren, sagte Ursula von der Leyen in Straßburg. Ein Bündel von Maßnahmen, die allesamt dazu beitragen sollen, das Niveau der Gaspreise abzusenken.
We are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity.
Dazu gehöre auch ein Preisdeckel für jenes Gas, das zur Stromerzeugung eingesetzt wird. In Spanien gibt es so einen Deckel bereits. Die Regierung übernimmt einen Teil der Gasrechnung der Stromproduzenten, die Kosten trägt der Steuerzahler. Dafür sinken die Strompreise. In Spanien sogar so stark, dass der Strom und damit der Gasverbrauch anstieg. Von der Leyen will, dass solche Subventionsmaßnahmen koordiniert vorgenommen werden, damit subventionierter Strom nicht in Nachbarländer abfließt, die keine Beihilfen zahlen. Von der Leyen ging noch einen Schritt weiter auf die 15 Mitgliedstaaten zu. Die EU arbeite daran, sagte sie, einen neuen Gaspreisindex zu entwickeln. Der TTF-Index, an dem sich heute die Gasimportpreise orientieren, bilde die Marktlage nicht mehr richtig ab. Ein neuer Index, dessen Einführung einige Monate dauern werde, solle für sinkende Importpreise sorgen. Für die Übergangszeit bis dahin sei sie sogar bereit, einen Preisdeckel zu akzeptieren.
So it's a fine line to walk, it's not trivial to do that. Such a cap on gas prices must be designed properly to ensure security of supply. And it is a temporary solution.
Das sei ein Balanceakt und nicht trivial, sagte von der Leyen. Ein Preisdeckel müsse im Sinne der Versorgungssicherheit präzise definiert sein und er dürfe nur vorübergehend eingesetzt werden. Allerdings blieb unklar, ob von der Leyen tatsächlich einen generellen Preisdeckel für alle Gasimporte in die EU im Sinn hat oder, wie es aus der Kommission hieß, lediglich eine Deckelung des Preises bei Gasverkäufen innerhalb der Europäischen Union. Darüber hinaus verhandelt die Kommission mit befreundeten Gaslieferstaaten wie Norwegen über Preiskorridore unterhalb dessen, was die EU heute zahlen muss. Das seien schwierige Gespräche, hieß es nach von der Leyens Auftritt im Europaparlament aus der Kommission, mit langfristigen Kooperationsangeboten, auch im Bereich der Wasserstoffversorgung, hoffe man trotzdem, die Lieferanten zu einem Preisnachlass beim Gas bewegen zu können. Und schließlich will die Kommission den gemeinsamen Gaseinkauf der Mitgliedstaaten vorantreiben, damit die sich im nächsten Frühjahr, wenn die Speicher wieder aufgefüllt werden müssen, nicht noch einmal gegenseitig beim Gasshopping auf dem Weltmarkt überbieten. Von der Leyen ging in ihrer Rede auch auf das deutsche 200-Milliarden-Euro-Programm zur Absenkung der Energiekosten ein. Unter den Mitgliedstaaten und in der Kommission hat der Doppelwumms die Befürchtung ausgelöst, die Mitgliedstaaten könnten wirtschaftlich auseinanderdriften. Von der Leyen will gegensteuern durch eine Aufstockung des Förderprogramms RePowerEU, das Gelder für Mitgliedstaaten bereithält, damit die schnellstmöglich von Energielieferungen aus Russland unabhängig werden.
I think we should further boost RePowerEU with additional funding.
RePowerEU solle durch zusätzliche Mittel aufgestockt werden, sagte von der Leyen. Und Kommissionskreise ließen anschließend durchblicken, dass dafür auch neue gemeinsame EU-Schulden in Frage kommen.
Der Bericht von Peter Kapern. Um 23.34 Uhr hören wir jetzt Themen des Tages in Kürze. Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung soll verlängert werden. Barbara Kostolnik.
Ursprünglich sollte die neue Grundsteuererklärung bis spätestens Ende Oktober abgegeben werden. Da aber die Menschen andere Probleme hätten, wirbt der Bundesfinanzminister bei den Bundesländern dafür, diese Abgabefrist maßvoll zu verlängern.
Die Menschen, die Finanzbehörden, auch die steuerberatenden Berufe haben gegenwärtig große Sorgen und Nöte. Wir sollten uns nicht zu viel Druck machen bei der Grundsteuer. Und deshalb schlage ich den Ländern eine maßvolle Verlängerung der Abgabefrist zu. Wir können uns jetzt um anderes und um Wichtigeres kümmern.
Wie diese maßvolle Verlängerung bei der Abgabefrist aussehen soll, konnte der Finanzminister noch nicht sagen. Lindner sprach von einigen Monaten. Die Entscheidung liegt allerdings auch bei den einzelnen Bundesländern. Aus Nordrhein-Westfalen kam vom CDU-Finanzminister bereits Kritik. Auf die Komplexität der Anträge angesprochen, sagte Lindner, zwar seien die Anträge schon vergleichsweise digital vereinfacht, aber wo es noch Probleme gäbe, etwa bei Rentnerinnen und Rentnern, wolle er gerne noch etwas zusätzliche Zeit einräumen. Insgesamt gibt es drei Wege für die Erklärung: über das Online-Finanzamt Elster, als PDF-Formular zum Ausfüllen am Computer oder als Papierformular, das dann in den Finanzämtern abgegeben werden kann. Jeder und jede, die am 1. Januar 2022 Eigentümer von Grundstücken oder Betrieben der Land- und Forstwirtschaft waren, müssen diese Grundsteuererklärung ausfüllen. Das bisherige Regelwerk muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts überarbeitet werden, weil die Bemessungswerte für Grundstücke in West und Ost völlig veraltet sind. Durch die Anpassung an aktuelle Werte dürfte sich die Steuerlast für viele deutlich verändern.
Die Parteien der Bundesregierung sind sich weiterhin uneinig über die Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke. Nina Amin.
Man ist sich nicht einig. In diesem Fall Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner. Habecks Vorschlag, zwei der letzten drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland bis ins Frühjahr weiterzubetreiben, geht Lindner nicht weit genug. Er sei in großer Sorge, was die Energieversorgung angehe, sagte der FDP-Politiker nach der Kabinettssitzung am Vormittag.
Wir müssen möglichst wenig Gas verstromen. Wir müssen auf der anderen Seite dringende Preissignale senden. Wir dürfen uns keine Blackouts erlauben. Und deshalb plädiere ich dafür, so viel Kernenergie während dieser Krise am Netz zu lassen.
Übersetzt heißt das, das dritte AKW Emsland, das Ende des Jahres vom Netz geht, möchte der Finanzminister ebenfalls weiterlaufen lassen, auch über das Frühjahr hinaus. Habecks Sprecherin bestätigte, dass der geplante kurzfristige Weiterbetrieb für die zwei süddeutschen AKW zwischen den Ministerien noch ausgehandelt wird. Der Sprecher der grünen Umweltministerin Lemke zeigte sich überzeugt, dass im Frühjahr auch die letzten zwei AKW abgeschaltet werden.
Frau Lemke hat kürzlich in einem Interview Anfang der Woche gesagt, dass sie eine Laufzeitverlängerung und damit einhergehend einen weiteren Ankauf von Brennelementen durch die Betreiber ausschließt.
Außerdem stehe es im Koalitionsvertrag, dass am deutschen Atomausstieg festgehalten werde. Auch die Sprecherin von Bundeskanzler Scholz bestätigte auf Nachfrage, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern laufen nur noch im ersten Quartal 2023. In der Ampelkoalition hat man anscheinend beim Thema AKW noch einiges zu klären.
Der US-amerikanische Unternehmer Elon Musk will die Social-Media-Plattform Twitter nun doch kaufen. Nils Damz mit Details.
Elon Musks Anwälte haben Montagnacht einen Brief an Twitter geschickt. Das hat auch die US-Börsenaufsicht bestätigt. Sein ursprüngliches Angebot soll jetzt doch gelten. Möglicher Hintergrund, dass Musk den Prozess gewinnt, ist laut Experten eher unwahrscheinlich. Das Team Musk müsste Twitter grobe Vertragsverletzungen nachweisen. Auch Fake-Accounts zu belegen, das ist nicht einfach. Im Prinzip sind sich jetzt beide Seiten einig. Nur, wie geht's weiter? Das will auch die Richterin in Delaware wissen. Am Dienstag soll sie beide Seiten gefragt haben. Laut der Wirtschaftsagentur Bloomberg gibt es jetzt zwei Optionen. Option 1, der Prozess platzt und Elon Musk könnte schon in wenigen Tagen Twitter übernehmen. Option 2, der Prozesstermin bleibt. Offenbar rechnen die Banken gerade noch mal durch, ob die Fremdfinanzierung steht. Musk will den Twitter-Kauf teilweise mit Krediten finanzieren. Für die Twitter-Aktionäre hat sich das alles jetzt schon gelohnt. Die Aktie stieg an nur einem Tag um über 20%, liegt jetzt bei $52. Wenn der Deal zustande kommt, zahlt Musk $54,20 pro Aktie.
Die Tageszusammenfassung der Börse kommt von Jan Plate.
Nachdem der DAX in den vergangenen zwei Tagen relativ schnell und deutlich gut 600 Punkte zugelegt hatte, da wurden nun mal wieder ein paar Gewinne eingestrichen. Der DAX hat etwas mehr als 1% abgegeben auf 12.517 Punkte. Dabei sind Anleger auch recht sprunghaft, je nachdem, wie Wirtschaftsdaten ausfallen und dann mit mehr oder weniger starken Zinsanhebungen der Notenbanken gegen die Inflation gerechnet wird. Unter anderem wichtig in Sachen Inflation sind die Energiepreise. Da hat nun der Ölverbund OPEC Plus mit Russland eine Förderkürzung beschlossen, nachdem Rezessionssorgen zuletzt den Ölpreis gedrückt hatten und die OPEC aber, Experten zufolge, den Ölpreis gerne bei gut 90 Dollar stabilisieren will. Schließlich brauchen die OPEC Plus-Staaten wie Russland die Einnahmen. Nach der Förderkürzung steigt der Preis für die Nordseesorte Brent um fast 2% auf fast 94 Dollar. In Sachen Energie und Siemens Energy interessant, das gut 4 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot für die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa verzögert sich. Die Genehmigung der spanischen Regulierungsbehörde stehe noch aus, heißt es. Während am Abend beim Online-Modehändler Home24 Übernahmeinteressen bekannt wurden, das Möbelhaus XXX Lutz biete 7,50 Euro je Aktie in bar, wie mitgeteilt wurde.
Die Bilder des Videos, um das es geht, sind in Grautönen. Von oben schaut die Kamera runter, schwenkt nach links und rechts, zoomt ruckartig näher ran und geht dann wieder in die Totale. Zu sehen sind Häuser in Ortschaften und sehr viel Wasser. Wasser, das die Häuser umspült, teilweise fast überspült. Es sind Bilder von einem Polizeihubschrauber, der in der Nacht vom 14. Juli über Orte an der Ahr geflogen ist. Dieses jetzt veröffentlichte Video setzt den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewenz unter Druck. Denn die Bilder sind in der frühen Nacht aufgenommen worden und zeigen bereits das Ausmaß der Flut, die später in der Nacht weiter flussabwärts noch mehr Ortschaften überspült hat. Menschen sind dort ertrunken. Der Innenminister wird nun gefragt, ob die Menschen am Unterlauf der Ahr hätten gewarnt werden können. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet.
Am Abend des 14. Juli 2021 habe er nur Fotos von der Ahr gesehen, sagte Innenminister Roger Lewenz vor 2 Wochen. Diese hätten keine Hinweise auf eine Flut, sondern auf ein punktuelles Hochwasser gegeben.
Die Videos habe ich nicht gesehen.
Erstmals gezeigt wurden die 3 Polizeivideos in der nicht öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe im Mainzer Landtag. 14 Monate nach dem Extremhochwasser machte das Innenministerium Rheinland-Pfalz die Hubschrauberaufnahmen jetzt auch der Öffentlichkeit zugänglich. Zu sehen sind komplette Häuserreihen mehrerer Orte der oberen und mittleren Ahr, die im Wasser stehen, teils bis zum Dachfirst. An Fenstern oder auf Dächern verpixelt Menschen, die an diesem Sommerabend offensichtlich verzweifelt Lichtzeichen mit Handys und Taschenlampen geben als Notsignale. In Bezug auf die Aufnahmen fragt sich nicht nur Stefan Wefelscheid, Ausschussobmann der Freien Wähler.
Woran es liegt, dass diese Videos vom Polizeipräsidium nicht überspielt wurden ins Lagezentrum des Innenministeriums.
Denn das Lagezentrum hatte die Videos erbeten. Rätselhaft bleibt auch, warum die Aufnahmen erst mit monatelanger Verzögerung im Ausschuss und bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft Koblenz landen. Dass die 3 Videos in Gesamtlänge von 20 Minuten jetzt im Netz stehen, führt dazu, dass Behauptungen des Innenministers öffentlich hinterfragt werden. Der SPD-Politiker bleibt nämlich dabei, am Abend des Extremhochwassers habe es kein belastbares Lagebild gegeben. Und das, obwohl er den Inhalt der Videos indirekt kannte aus einem Telefonat mit dem Piloten. Das Ministerium wusste da auch schon von einer dramatischen Hubschrauberrettung auf einem Campingplatz an der Oberahr und von mindestens einem eingestürzten Haus im Dorf Schuld. All das habe den Innenminister dazu veranlassen müssen, einen Krisenstab einzuberufen und sich selbst um Warnmeldungen zu kümmern, findet Ausschussobmann der Kerber von der CDU.
Die Informationen lagen vor über diese Katastrophe. Man muss kein Hydrologe sein, um zu wissen, dass Wasser bergab fließt. Und da hätte man Menschen retten können, ja, müssen.
Und darin ist sich die CDU mit der AfD im Landtag einig.
Dafür trägt der Innenminister die politische Verantwortung. Deshalb muss er zurücktreten.
So AfD-Ausschussobmann Michael Frisch vor 2 Wochen. Jetzt wiederholen die größten Oppositionsfraktionen die Rücktrittsforderungen mit Nachdruck. Sie verlangen, dass notfalls Ministerpräsidentin Malu Dreyer ihren Parteifreund Roger Lewenz als Ressortchef entlässt. Wer solche Polizeivideos nicht als Handlungsaufforderung begreife, sei fehl am Platz, erklärt CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Die Freien Wähler indes verlangen morgen im Rechtsausschuss von Justizminister Herbert Martin, FDP, Auskunft darüber, warum der Staatsanwaltschaft wichtiges Beweismaterial so lange vorenthalten wurde.
Er hat einen recht kurzen und prägnanten Namen. Untersuchungsausschuss Maske. Mit diesem will der Bayerische Landtag, Zitat, mögliches Fehlverhalten der zuständigen Staatsbehörden des Freistaats Bayern, der zuständigen Ministerien, von Abgeordneten, Staatsbediensteten und politischen EntscheidungsträgerInnen bei der Vergabe, Vermittlung und Annahme von Aufträgen und Vertragsabschlüssen klären. Wer hat sein Amt oder seine Stellung womöglich genutzt, um Geschäfte mit Atemschutzmasken zum Vorteil bestimmter Unternehmen und Einzelpersonen einzufädeln? Um diese Frage und andere Fragen zu beantworten, sagen regelmäßig Zeuginnen und Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss aus. Heute war unter anderem der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer geladen. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke berichtet.
Alle haben damals händeringend Masken gesucht, sagte ein ungeduldiger Andreas Scheuer heute vor dem Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag und fügte hinzu, ich sah es als meine Pflicht an, nach bestem Wissen und Gewissen mitzuhelfen. Scheuer, der damalige Bundesverkehrsminister von der CSU, half zwar im Frühjahr 2020 in der Hochphase der ersten Corona-Welle bei der Maskenbeschaffung mit, ließ sich bei der Übergabe am Flughafen München auch öffentlichkeitswirksam fotografieren, allerdings nur mit bescheidenem Erfolg für die Corona-Bekämpfung. Denn die 10 Millionen Mund-Nase-Schutzmasken, deren Lieferung aus China Scheuer vermittelt hatte, waren teuer und stellten sich später als zum Großteil minderwertig heraus. Fachbeamte aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium hatten sich damals im Vorfeld gegen den von Scheuer eingefädelten Maskendeal ausgesprochen. Ihnen erschien das Geschäft zu windig, die Qualität der Masken zweifelhaft. Aber der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wollte die Masken unbedingt, schickte sogar eine SMS ans Ministerium mit dem Text, die müsst ihr nehmen, Scheuer soll das garantieren. Für Florian Siegmann, den Ausschussvorsitzenden von den Grünen, ein seltsamer Vorgang. Schließlich sei hier der normale Dienstweg bei Beschaffungsvorhaben nicht eingehalten worden. Warum Söder die SMS schrieb und woher der CSU-Chef überhaupt wusste, dass Scheuer das Maskengeschäft vermittelt hatte, bei dieser Frage zuckte der Bundesminister AD vor dem Ausschuss heute mit den Schultern. Dass Scheuer zusammen mit Söder einen Presse- und Fototermin am Flughafen München absolvierte, mit den aus China gelieferten, teils minderwertigen Masken und einem Lufthansa-Flugzeug im Hintergrund, sei nicht ungewöhnlich gewesen. Schließlich sei er, Scheuer, als Bundesverkehrsminister für die Luftbrücke zuständig gewesen, die man nach China aufgebaut hatte. Ganz Europa sei damals auf der Jagd nach Schutzmasken gewesen. Deutschland habe die Pandemie damals gut bewältigt. Darauf sei er stolz, so Scheuer. Klarstellen wollte der heutige CSU-Bundestagsabgeordnete nach der Ausschusssitzung vor allem eines. Er habe finanziell nicht von den Maskengeschäften profitiert. Es sei ihm keine Provision angeboten worden. Er habe sie auch nie gefordert und hätte sie als Bundesminister auch nicht annehmen dürfen. Trotzdem musste sich Scheuer heute kritische Nachfragen stellen lassen. Denn die 10 Millionen Masken lieferte der Unternehmer Michael Bogner aus Niederbayern aus dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Scheuer. Ich kannte den nicht näher, sagte Scheuer heute. Er habe ihn auf der Straße getroffen. Er habe auch nicht regelmäßig Kontakt mit Bogner gehabt. Für die Qualität der Masken sei Bogner zuständig gewesen. Dass sie minderwertig waren, sei ärgerlich, liege aber nicht in seinem Verantwortungsbereich. Nach 2,5 Stunden Zeugenvernehmung durfte Scheuer dann zurück nach Passau.
Michael Watzke berichtete. Legosteine. Mit denen lassen sich Stein für Stein große Fantasiewelten bauen oder auch Teile der echten Welt nachbauen. Ein bisschen wie diese Legosteine funktioniert die Klickchemie. Mit Mechanismen dieser lassen sich komplexe Moleküle aus kleinen Einheiten zusammenbauen. Solche Moleküle werden zum Beispiel zur Herstellung von Medikamenten gebraucht. Die Verfahren der Klickchemie vereinfachen diese Herstellung. Für ihre Forschungen, die zum vereinfachten Prozess der Molekülherstellung beigetragen haben, erhalten Caroline Bertozzi, Barry Sharpless aus den USA und der Däne Morten Meldahl den diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Holger Senzel berichtet.
Von den Wänden der Königlich-Schwedischen Akademie blicken die ernsten Gesichter großer Wissenschaftler vergangener Zeiten. Fast alles Männer, wie auch die meisten Nobelpreisträger seit 1901. 7 Frauen unter 113 Geehrten im Bereich Chemie. Die Amerikanerin Caroline Bertozzi ist jetzt die Nummer 8. Gemeinsam mit ihrem Landsmann Barry Sharpness und dem Dänen Morten Meldahl leistete sie Bahnbrechendes in der Molekularforschung und sie war überwältigt, als der Anruf aus Stockholm sie nachts in Kalifornien erreichte.
Thank you so much, all of you. I'm absolutely stunned. I'm sitting here, I can hardly breathe.
Danke. Ich stehe immer noch unter Schock, sitze hier und kann kaum atmen. Ob ich überrascht bin? Das wäre eine absolute Untertreibung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es wahr ist.
I'm still not entirely positive that it's real, but it's getting realer by the minute.
Geehrt werden die drei für die Entwicklung der sogenannten Klickchemie. Das sei genau das, was der Name besage, erklärt Olaf Ramston von der Nobelpreisakademie.
Click chemistry is almost like it sounds.
Es geht darum, Moleküle miteinander zu verbinden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten kleine chemische Klammern an verschiedenen Arten von Bausteinen anbringen und dann diese Klammern miteinander verbinden und Moleküle mit größerer Vollständigkeit und Variation herstellen. Moleküle sind Verbindungen von Atomen, also der kleinsten Teilchen aller Dinge. Dank der von Bertozzi, Sharpless und Meldahl entwickelten Klickchemie kann man nun in lebenden Körperzellen die Moleküle unterschiedlicher Substanzen aneinander klicken wie Bodendielen. Hört sich einfach an, aber bislang hielten diese Verbindungen nicht, so wie es auch kaum gelingt, Laminatdielen und Echtholzparkett zusammenzuklicken. Über 25 Jahre lang haben die heute Geehrten an dem Problem geforscht, bis sie schließlich, so die Nobelpreisakademie, ein geniales Werkzeug entwickelten, um unterschiedliche Moleküle trotzdem stabil zusammenzuklicken. Stabil und vor allem ungiftig für den Organismus. Wofür man das braucht? Uwe Gradwohl, ARD Wissen aktuell.
Das eine ist der Transport von Medikamenten im Körper, genau an die Stelle, an der sie auch wirken können, an der sie gebraucht werden und nicht an eine falsche Stelle, wo sie vielleicht sogar das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich sollen. Und die Entwicklung von neuartigen Materialien, und zwar die zielgenaue Entwicklung, ohne viel Versuch und Irrtum, sondern da kann man schon von vornherein festlegen, welche Eigenschaft der neue Werkstoff denn so haben soll. Und genau für solche Entwicklungen, die der Menschheit einen sehr großen Nutzen bringen, für solche Entwicklungen hat Alfred Nobel seinen Preis ja ursprünglich auch gedacht.
Der Nobelpreis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet knapp 1 Million Euro, dotiert. Nach den Wissenschaftspreisen wird morgen und übermorgen bekannt gegeben, wer mit Literatur- und Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird.
Holger Senzel über die Träger und die Trägerin des diesjährigen Chemie-Nobelpreises. Gegen Ende der Sendung noch eine für einige traurige Meldung des Tages. Die CSU-Sozialpolitikerin und langjährige bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist heute im Alter von 77 Jahren gestorben. Anne Wilsdorf erinnert an sie.
Barbara Stamm war eine große Kämpferin. Für die Schwächsten in der Gesellschaft, für das Soziale in der CSU, für ihre eigene Karriere nach einer Krebserkrankung und für mehr Frauen auf allen Führungsebenen ihrer Partei. Von Niederlagen hat sich Barbara Stamm nie entmutigen lassen. Als Würzburger Stadträtin schaffte sie es in den 70er Jahren in den Landtag. Die Würzburger Oberbürgermeisterwahl 1990 konnte Stamm allerdings nicht gewinnen. Ihren Lieblingskabinettsposten als Sozial- und Gesundheitsministerin erhielt Barbara Stamm vom damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Während der BSE-Krise 2001 fühlte sie sich allerdings nach 7 Ministerjahren von ihm im Stich gelassen und zum Rücktritt gedrängt.
BSE habe ich nie verstanden. Aber Gott, es gibt politische Entscheidungen, da steht man mit dem Rücken zur Wand und da kann man keine anderen Entscheidungen treffen, als zu sagen, das war's.
An der Basis geliebt, holte Stamm als unterfränkische CSU-Listenführerin regelmäßig Rekordergebnisse, wurde stellvertretende CSU-Chefin und 10 Jahre lang überparteilich geschätzte Landtagspräsidentin. Ihr soziales Engagement für die Lebenshilfe und Waisenkinder etwa in Rumänien gründete auch in ihrer eigenen schweren Kindheit zwischen Pflegefamilie, Waisenhaus und ihrer gehörlosen Mutter mit einem alkoholkranken Stiefvater. In der Flüchtlingspolitik kämpfte Barbara Stamm immer für einen liberalen Kurs und ihre Meinung, dass die CSU rechts gar nicht so viel gut machen kann, wie sie in der Mitte verliert.
Die Ränder dürfen rechts und links nicht stärker werden. Das heißt, Populismus ist in der Politik nicht unbedingt an erster Stelle und nicht unbedingt gefragt.
Ihrer Rolle als soziales Gewissen der CSU ist Barbara Stamm immer treu geblieben.
Anne Wilsdorf erinnerte an die CSU-Politikerin Barbara Stamm. Zum Abschluss der Sendung jetzt die Presseschau. Die Redaktion hatte Dietmar Reiche. Gelesen wird sie von Silvia Sistermanns.
Ein Thema in den Kommentaren ist das Bund-Länder-Treffen zu weiteren Entlastungen der Bürger von den hohen Energiepreisen. Die Volksstimme aus Magdeburg ärgert sich, dass bislang keine Einigung über die Finanzierung erreicht wurde. Dieses Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die unter der Wucht der Inflations- und Wirtschaftskrise zusammenzubrechen drohen und die im Vertrauen auf hehre Abschirmversprechen der Ampel versuchen, irgendwie durchzuhalten. Die Berliner Zeitung bemerkt, die Länder haben beim Streit ums Geld mit ihren Forderungen bei der Bundesregierung offenbar komplett auf Granit gebissen. Dass sie das vorher anders eingeschätzt haben, geht auf ihre Kappe. Die Frankenpost aus Hof sieht Defizite in der Regierung. Die Koalition ist immer wieder damit ausgelastet, sich untereinander einig zu werden und vernachlässigt die Einbindung wichtiger Akteure. Um zumindest die finanzielle Verunsicherung einzudämmen, braucht es aber dieses Unterhaken, das Scholz so gerne beschwört. Er sollte in den kommenden Wochen mehr auf seinen eigenen Rat hören. Die Augsburger Allgemeine kritisiert ein Klein-Klein der Politik. 9-Euro-Ticket und Tankrabatt haben zusammen zwischen 5 und 6 Milliarden Euro gekostet. Beide Projekte sind symptomatisch für den Staat, der die Steuern an der falschen Stelle ausgibt. Diese Schaufensterprojekte steigern vielleicht die Wählergunst, sie bringen aber dem Gemeinwesen langfristig nichts. Die EU-Staaten haben weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Zum geplanten Preisdeckel auf Ölexporte des Landes schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Jetzt wollen die Mitgliedstaaten in die Weltmärkte für Erdöl eingreifen. Sie wollen erzwingen, dass Putin nicht mehr von den immensen Preissteigerungen profitiert, mit denen er den Verlust seiner westlichen Kunden vor allem in China und Indien kompensieren kann. Die Instrumente dazu hat die EU aber nur teilweise in der Hand. Putin wird Schlupflöcher suchen und es kann gut sein, dass er welche findet. Die Taz betrachtet das 8. Sanktionspaket gegen Russland mit Skepsis und verweist auf die vielen Ausnahmen. Letztlich ist das neue Sanktionspaket ein weiterer Beweis dafür, dass der Konsens in der EU bröckelt. Von dem ursprünglichen Ziel, Russland zu ruinieren, wie es Außenministerin Baerbock formuliert hat, ist nichts übrig geblieben. Stattdessen wächst die Sorge, dass die Sanktionen die Wirtschaft in der EU schädigen. Diese Sorge ist begründet.
Das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Dietmar Reiche, gelesen wurde sie von Silvia Sistermans. Und das war der Tag für heute. Nach den Nachrichten um 0 Uhr hören Sie das Kulturmagazin Fazit, darin unter anderem einen Beitrag über die Beratung der Kulturministerinnen und Ministerinnen zur Energiekrise. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, haben Sie eine gute Nacht und auf Wiederhören.